Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen. Wenn heute der Weltnaturgipfel in Cali in Kolumbien startet, dann schauen sicher auch einige Unternehmen, zum Beispiel aus der Pharma- und Kosmetikindustrie, auf die Debatten vor Ort. Denn nicht nur ist der Verlust der Artenvielfalt ein Wirtschaftsfaktor, sondern vor Ort in Cali wird auch diskutiert, welche Branchen in die Kosten des Artenschutzes mit einzahlen sollen. Das ist ein Thema in dieser Sendung. Außerdem schauen wir auf die Eröffnung der ersten Recyclingfabrik für alte Batterien aus der Elektromobilität, die der Daimler-Konzern heute in Baden-Württemberg eröffnet hat. Und wir hören von einer Falschgeldaktion der Deutschen Bundesbank. Und damit herzlich willkommen zur Wirtschaft am Mittag am 21. Oktober 2024. Zuerst schauen wir nach Kuppenheim in Baden-Württemberg. Dort wird die Lösung für ein Problem gesucht, das mittlerweile bekannt ist. Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Viele Rohstoffe müssen erst importiert werden. Lithium, Nickel, Kobalt, all das sind immer wertvoller werdende Rohstoffe und sie müssen zu großen Teilen importiert werden. Warum also nicht die vorhandenen Rohstoffe alter Materialien nutzen? Erst recht die aus alten E-Auto-Batterien. In Kuppenheim wird heute die erste Recyclingfabrik für alte Batterien aus der E-Mobilität eröffnet im Mercedes-Werk in Kuppenheim. Mit dabei Bundeskanzler Olaf Scholz, Mercedes-Chef Ola Källenius und unser Reporter Thomas Wagner. Batterie-Recycling. Wie muss man sich das genau vorstellen?
Ja, also Markus Wolf, das ist ein zweistufiger Prozess. Also ganz grob gesagt besteht dieses neue Werk aus einer riesen Kaffeemahlmaschine in Verbindung mit einem brodelnden Hexenkessel. Kommen wir zunächst mal auf die Kaffeemahlmaschine zu sprechen. Das ist so, dass die zu recycelnden Batterien da an einem Förderband reingeführt werden und die werden da richtig zusammengemahlt, zusammengehäckselt, so kann man das sagen. Und dabei werden die Stoffe wie zum Beispiel Kupfer oder Eisen oder auch Kunststoffe erstmal mechanisch aussortiert. Und was dann übrig bleibt, das wird dann angereichert. Das ist dann so ein riesen Blei. Man spricht von Black Mesh, also von schwarzer Masse. Und dann geht es jetzt kommen wir zum Hexenkessel, und dann geht es weiter in einem hydrometallurgischen Verfahren, wird diesem schwarzen Blei so allerlei chemisches Zeugs zugesetzt, also zum Beispiel Basen, Säuren, bestimmte Säuren und Chemikalien. Und diese Prozesse sorgen am Ende dafür, dass man wirklich fein säuberlich die Rohstoffe, die man braucht und die auch selten sind, zum Beispiel Lithium, zum Beispiel Kobalt, dass man die am Ende wieder raus hat. Und dieses zweistufige Verfahren. Das ist da heute erstmals in Betrieb genommen worden. Es ist die erste Fabrik dieser Art europaweit und man spekuliert sogar, ob es das Vergleichbares irgendwo sonst noch wo in der Welt gibt. Wahrscheinlich nicht.
Erstaunlich. Ja, wie viel kann man denn da rausholen? Wie hoch ist denn die angepeilte Recyclingquote? Also wie viel kann man von der alten Batterie wieder nutzen für eine neue?
Naja, also das ist schon tatsächlich überraschend. Das sind nämlich 96%. Man spricht von einem fast geschlossenen Kreislauf. Muss ich das vorstellen, 96% von einer alten Batterie, der Rohstoffe kommen da wieder raus und werden zu neuen Batterien dann umgeformt. Man spricht hier auch davon, dass man hier 50.000 Batterien pro Jahr für Elektroautos generieren kann in dieser Fabrik. Und das ist, sagen die Fachleute, schon eine ganze Menge.
Und wie viel Geld investiert Mercedes jetzt als Konzern in diese Recyclingfabrik und was verspricht man sich genau davon?
Naja, also da macht der Konzern so ein bisschen ein kleines Geheimnis draus. Man spricht von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Das ist ja für einen Konzern wie Mercedes dann fast schon ein Schnäppchen. Und er spricht sich natürlich davon, dass es wiederum ein Schnäppchen gibt, nämlich dass das, was da rauskommt, die Rohstoffe, dass man die viel günstiger haben kann, wie wenn man sie irgendwo abbauen lässt und auf dem Markt kauft. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist eine industriepolitische. Das Ganze wird gefördert von der Bundesregierung. Und man sagt dort, und Bundeskanzler Olaf Scholz war ja nicht ganz umsonst heute hier, man sagt dort eben, besser Strafzölle vermeiden und Technologie zum Beispiel einem konkurrierenden Land wie China entgegensetzen. Olaf Scholz.
Deshalb bin ich habe es schon öffentlich gesagt und wiederhole das hier, gegen Zölle, die uns selbst schaden. Denn als Exportland leben wir vom offenen Handel mit der ganzen Welt. Und deshalb brauchen wir nicht die besten Zölle, sondern die besten Autos und die modernsten Technologien. Diese in Europa einzigartige Fabrik zeigt, wie viel Potenzial in unserem Land steckt, wie viele gute Ideen entstehen und schnell umgesetzt werden.
So, Bundeskanzler Olaf Scholz hier bei der Eröffnung dieser Batterie-Recycling-Fabrik. Er kündigte auch an, weiterhin ein Förderprogramm aufzulegen, um eben innovative Technologien zu fördern. Und das sagt er auch nochmal ganz klipp und klar. Hightech, neue innovative Technologien, das ist es, was wir zum Beispiel einem Land wie China entgegensetzen müssen. Und da nahm er auch nochmal diese Batterie-Recycling-Fabrik als Beispiel. Und eben keine Zölle, dagegen hat er sich ganz dediziert heute nochmal ausgesprochen.
Vielen Dank an Thomas Wagner für diese Einschätzung aus Kuppenheim von der ersten Recyclingfabrik für alte Batterien aus der Elektromobilität. Die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen durch Recycling ist ja eine Variante, um den Ressourceneinsatz zu reduzieren und noch vorhandene Rohstoffe effizienter zu nutzen. Ein anderer Aspekt, der neben allen Bemühungen zum Klimaschutz oft vergessen wird, ist der Schutz der Artenvielfalt, der sogenannten Biodiversität. Heute beginnt die Weltnaturkonferenz zu diesem Thema in Cali in Kolumbien und Anne Herberg hat für uns einen ersten Überblick.
Mit einem deutlichen Appell indigener und traditioneller Gemeinschaften, in Frieden mit der Natur zu leben und die Artenvielfalt nicht weiter zu zerstören, ist im kolumbianischen Cali die 16. UN-Konferenz zum Schutz der Biodiversität eröffnet worden. Nach ehrgeizigen Beschlüssen beim letzten Gipfel 2022 in Montreal geht es jetzt um die Umsetzung der 23 Ziele, die damals vereinbart wurden. Beispielsweise bis 2030 mindestens 30% der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen und geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen. Es geht aber auch um Finanzierungsfragen. So sollen die Industrieländer bis 2025 jährlich rund 20 Milliarden Dollar für den Schutz der Artenvielfalt bereitstellen und gleichzeitig umweltschädliche Subventionen abbauen. Umweltschützer kritisieren jedoch, dass bisher viel zu wenig passiert sei und fordern dringend mehr konkrete Schritte zum Schutz der weltweiten Artenvielfalt. Die Biodiversitätskrise und die Klimakrise seien zudem direkt miteinander verknüpft.
Ein Beitrag von Anne Herberg. Biodiversität ist spätestens auch dann ein Thema für Unternehmen, wenn Ökosysteme, auf denen das Business von Unternehmen basiert, nicht mehr richtig funktionieren. Und damit schauen wir nach Frankfurt an die Börse zu Claudia Werle. Nachhaltige Finanzinvestments sind ja seit Jahren schon ein Thema an den Finanzmärkten, aber ist auch der Wert der Artenvielfalt am Finanzmarkt angekommen?
Man muss mal schauen. Vor kurzem haben WWF und die Beratungsgesellschaft PwC eine Umfrage in Sachen Biodiversität und Naturschutz gestartet. Und das Ergebnis dieser Umfrage, 3/4 der befragten Finanzinstitute sagen, die Bedeutung des Themas im Finanzsektor ist eher gering. Und auch die Gefahren, die durch den Verlust von Artenvielfalt entstehen, messen die Befragten eine eher geringe Bedeutung zu. Thomas Deser ist zu Gast von Union Investment. Herr Deser, sehen Sie das genauso?
Das ist noch der Fall, aber es ändert sich, denn das Weltwirtschaftsforum in Davos hat 2024 zum wiederholten Male zu den 5 größten wirtschaftlichen Risiken für Unternehmen das Thema Verlust von Artenvielfalt gerechnet. Das heißt, die Pflichten der Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenker schließen ein, dass die Artenvielfalt ein Thema für jedes Unternehmen sein muss.
In welchen Branchen, in welchen Bereichen ist denn der Verlust der Artenvielfalt jetzt schon besonders zu spüren?
Betroffene Branchen sind natürlich die Nahrungsmittelerzeugung, die Lebensmittelbranche, die Chemiebranche, aber auch die erneuerbaren Energien, die einen großen Flächenbedarf und damit den entsprechenden Einfluss auf einzelne Regionen haben.
Das Problem ist ja, dass viele Auswirkungen gar nicht unmittelbar zu spüren sind. Und noch viel drastischer, vielleicht passiert es ja gar nicht unmittelbar vor der Haustür, sondern ganz, ganz weit weg. Wird darüber nachgedacht?
Ich hoffe es und ich denke ja, denn es ist ein globales Thema, wie Sie angedeutet haben. Wir haben aber auch globale Phänomene, die alle Regionen der Welt davon betroffen machen. Das ist die Urbanisierung, also der Trend zu Ballungszentren mit den entsprechenden Klimatisierungsproblemen. Da ist natürlich das Thema Pflanzen, die selbst klimatisieren können, wichtig. Es ist auch ein Thema, die Abholzung im Blick zu behalten. Es sind Ewigkeitschemikalien im Spiel, die über die Chemieindustrie möglicherweise eingetragen werden in die Weltmeere. Also im Grunde ist der Planet Erde komplett betroffen.
Wenn ich an Brasilien denke, wenn ich an Ecuador denke, der Regenwald, der Erhalt des Regenwaldes ist für das gesamte Weltklima von sehr, sehr großer Bedeutung. Viele Menschen, die dort leben, haben aber ganz andere Probleme. Wie damit umgehen?
Die wirtschaftlichen Zwänge, die vielerorts bestehen, sind natürlich zu berücksichtigen bei der Auswahl der Maßnahmen, die man trifft, um die Situation zu verbessern. Man kann sich ja mit einem Euro in den Ländern in Mittel- und Südamerika mehr Effekt erzielen als hierzulande. Man muss aber auch darauf achten, dass die Projekte tatsächlich umgesetzt werden und wirkungsvoll sind. Und insofern ist eine Mischung, eine überregionale Mischung, vermutlich ein Ansatz, den man folgen wird.
Wenn wir jetzt mal bei uns hier vor der Haustür schauen, ist da ein Umdenken zu spüren?
Ja, ganz deutlich. Wenn wir mit Unternehmen sprechen, zum Beispiel aus dem Bereich erneuerbare Energien, dann weisen die darauf hin, dass die Genehmigungszeitdauer unter anderem wegen der Themen Biodiversität und Natureinfluss mitunter länger sind, als zum Beispiel einen Offshore-Windpark dann konkret zu errichten. Und das sind Maßnahmen gefragt, wie zum Beispiel eine neue Kinderstube für die Dorsche einzurichten durch künstliche Riffe und ähnliche Maßnahmen. Und wir haben auch erkannt, dass viele Unternehmen, die diesen Flächenbedarf perspektivisch über den längeren Zeitraum betrachten, und zwar länger als die Börse das üblicherweise tut, die kommen zu dem Schluss, dass die Klimaziele Europas bis 2030 einen Flächenbedarf haben von der Größe Sloweniens. Und das bedeutet, dass dann natürlich Flächen, in denen Artenschutz, Tierschutz, Pflanzenschutz nicht mehr so durchgeführt werden kann, wie vorher betroffen sind. Also müssen Maßnahmen her, müssen Kompensationen her. Deswegen sind Unternehmen viel bewusster, ihre genutzten Flächen auch artgerechter und mit Blick auf die Biodiversität optimaler auszurichten.
Kurz zum Schluss auch mit Bitte um eine kurze Antwort. Welchen Einfluss haben die Finanzmärkte auf die Artenvielfalt?
Der Finanzmarkt hat einen großen Einfluss. Er kann entscheiden, was er kauft, was er verkauft. Und der Zusammenschluss von Finanzmarktakteuren, wie das auch in der Nature Action 100 Initiative stattfindet, die Union Investment unterstützt, erhöht nochmal die Markt- und Meinungsmacht, erhöht also den Hebel, damit die Unternehmen Biodiversität besser berücksichtigen.
Sagt Thomas Deser von Union Investment.
Ja, vielen Dank auch von mir an dieser Stelle. Schauen wir jetzt nochmal, Claudia Wehrle, auf den DAX nach dem Rekordhoch der vergangenen Woche. Wo steht der jetzt?
Ja, heute werden Gewinne mitgenommen. Der DAX gibt im Laufe des Vormittages nach, steht jetzt fast 1% im Minus bei 19.493 Punkten.
Und schauen wir noch auf einzelne Unternehmen. Wir haben ja schon von der neuen Recyclinganlage für Batterien von Daimler gehört. Wie kommt das an?
Ja, ich denke, mit Blick auf die E-Mobilität dürfte das Recycling von Batterien eine immer größere Rolle spielen. Es geht ja auch um Ressourcen. Nicht alle Ressourcen, nicht alle Rohstoffe lassen sich wiederverwerten oder zumindest nicht in vollem Umfang wiederverwerten. Aber zumindest kann auf diese Art und Weise doch der Abbau neuer Rohstoffe gesenkt werden und damit letztendlich, ja, es geht ja auch um die Rohstoffabhängigkeit Deutschlands und es geht letztendlich um das Thema Müll. Aktien von Mercedes-Benz heute dennoch 0,5% im Minus.
Und heute Abend gibt ein echtes Schwergewicht im DAX neue Zahlen heraus. SAP, was wird hier erwartet?
SAP ist Europas größter Softwarekonzern. Nach Börsenschluss in den USA werden dann die aktuellen Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Es wird damit gerechnet, dass die Geschäfte rund um das Thema Cloud besser ausgefallen sind als bisher. SAP ist ja außerdem dabei, sich neu aufzustellen, will sich in Zukunft stärker auf Apps rund um das Thema künstliche Intelligenz ausrichten. SAP will auch sparen. Das wird die Beschäftigten treffen oder hat die Beschäftigten schon getroffen. Bis zu 10.000 der bisherigen Stellen sollen in Zukunft wegfallen. Das heißt nicht, dass in Zukunft keine Mitarbeiter mehr eingestellt werden. Ganz im Gegenteil, das sind dann nur in der Regel Mitarbeiter, die andere Qualifikationen mitbringen als diejenigen, die bislang im Konzern beschäftigt sind. Aktien von SAP heute 0,5% im Minus.
Und eine Meldung aus der Versicherungsbranche dürfte für ordentlich Zähneknirschen bei allen Autofahrern sorgen.
Es geht um die Autoversicherungen. Nach Angaben von Hannover Rück müssen die Versicherten im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Die Kfz-Haftpflichtversicherung wird teuer. Teilkasko dürfte um 8% steigen und bei der Vollkasko, da dürften die Aufschläge noch höher sein. Das wird alles damit begründet, dass Ersatzteile und dass Reparaturen immer teurer werden.
Und zum Schluss schauen wir noch auf den Euro, auf den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro wird mit 1,0851 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,17 auf 2,2% gestiegen. Und für die Feinunze Gold muss man am Mittag $2,737,67 bezahlen. Zwischenzeitlich gab es hier ein neues Rekordhoch.
Vielen Dank an Claudia Wehrle in Frankfurt. Eine digitale Verwaltung kann allen Menschen das Leben einfacher machen, weil sie schneller ist. Der digitale Austausch von Informationen kann auch für produzierende Unternehmen bedeuten, dass sie mit Zulieferern oder Handelsfirmen besser kommunizieren können. Digitalisierung kann einiges und zugegeben, hier hat sich vermutlich nicht erst seit Corona viel bewegt in Deutschland. Trotzdem bleibt Deutschland, wenn man auf EU-Rankings für digitale Wirtschaft und Gesellschaft schaut, eher im Mittelfeld, weit hinter den Vorreitern aus Skandinavien. Damit sich das ändert, gibt es heute einen großen Digitalgipfel der Bundesregierung. Aber ob hier wirklich neue Impulse kommen, Johannes Kuhn weiß mehr.
Bombig klappe die Zusammenarbeit, betonen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Digitalminister Volker Wissing. Letzterer nutzte seine Eröffnungsrede für eine rigorose Forderung.
Ich bin mir sicher, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eine Digital-Only-Strategy zu fahren, von der Digital-Strategie zur Digital-Only-Strategie. Wir müssen beginnen, analoge Parallelstrukturen konsequent abzubauen.
Wissing sieht sich mit Rückenwind, weil zumindest Mobilfunk- und Glasfaserausbau inzwischen beschleunigt vorangehen. Habeck, der die digitale Transformation der Gesamtwirtschaft im Blick haben muss, schlug deutlich besorgtere Töne an.
Europa sollte sich abgewöhnen zu glauben, es ist der Nabel der Welt und alle warten nur darauf, nach Europa zu kommen oder europäische Technik zu nehmen. Das ist so ein bisschen die, darf ich das sagen, Hybris der Vergangenheit, dass wir nur hier unsere Regeln gut machen müssen und dann macht die Welt das schon genauso, wie wir es machen. Das ist in keinem Bereich mehr so. Bei den Techniken, also Solarpaneele und E-Autos bis hin zu natürlich digitaler Technik.
Habeck warnte erneut davor, im Digitalbereich zu abhängig von amerikanischen, aber auch von chinesischen Firmen zu werden und forderte, wie auch Wissing, beim Thema Datennutzung und künstlicher Intelligenz nicht überzuregulieren. Auf dem Gipfel wie auch in der Praxis ist das Thema künstliche Intelligenz allgegenwärtig. Und doch bliebe es in der Praxis für viele mittelständische Firmen nur schwer greifbar, so Sarah Rübel, die den Mittelstand zum KI-Einsatz berät.
Dass die Unternehmen einen enormen Druck verspüren, auch KI einzusetzen. Und der kommt von Wettbewerbern, der kommt aber insbesondere auch durch die öffentliche Wahrnehmung bedingt. Und dann fangen die Probleme bei den Unternehmen eigentlich auch schon an.
Viele wüssten nicht, dass und welche Lösungen es für die eigenen Prozesse überhaupt gäbe. Zudem, so ergänzte Susanne Demel vom IT-Branchenverband Bitkom, gäbe es Unklarheiten zu Rechtsfragen.
Was ich in meiner Praxis immer sehe, ist, dass die ersten Nebelkerzen geworfen werden. Ah, das dürfen wir doch alles nicht. Und dann ist doch der EU-AI-Act und der verbietet das doch alles. Alles totaler Quatsch. Aber die Leute da draußen, auch auf Führungsebene und auch die Datenschützer, nähren sich momentan aus der Unsicherheit, was wir eigentlich dürfen und was nicht.
Der KI-Standort Deutschland sei besser als sein Ruf, sagt wiederum Sascha Poggemann. Er ist Gründer der Düsseldorfer Firma Cognici, die mit KI für DAX-Unternehmen den Kundenservice automatisiert.
Wir müssen nur aufpassen, dass in den Schulen und ganz früh in der Ausbildung jetzt auch die richtigen Leute mit den richtigen Skills entsprechend nachkommen.
Der Digitalgipfel findet noch bis morgen statt. Zur Stunde tritt Bundeskanzler Olaf Scholz in Frankfurt auf.
Ein Beitrag von Johannes Kuhn. Falschgeld wirkt in Zeiten des digitalen Zahlungsverkehrs manchmal wie ein Wort aus dem letzten Jahrhundert. Wie soll man Geld fälschen, wenn es von einer Karte abgezogen wird? Und trotzdem war 2023 das Falschgeld-Rekordjahr. Mehr als 150.000 gefälschte Scheine im Wert von fast 20 Millionen Euro wurden laut Bundeskriminalamt sichergestellt. Das ist der höchste Stand seit Einführung des Euro. Unter anderem deshalb bauen Zentralbanken wie die Bundesbank ihre Informationskampagne zu echtem und falschem Geld aus. Am Wochenende brachten Beschäftigte der Koblenzer Bundesbankfiliale echtes, in Anführungsstrichen Falschgeld, ins Museumsfoyer des historischen Bundesbankbunkers in Cochem. Anke Petermann war dabei.
Der falsche 20er zeigt nur auf der Vorderseite einen Sicherheitsstreifen, denn die Fälscher haben sich nicht die Mühe gemacht, den Sicherheitsfaden in die Note einzuarbeiten. Bei dem falschen 50er verschiebt sich der grün schimmernde Glanzbalken auf der sogenannten Smaragdzahl links unten, beim Kippen nicht, weil die Fälscher den Balken aus Kostengründen nur aufgedruckt haben. Mattes und Silas, 15 und 11, schauen sich die Blüten genau an. Mit solchen Fälschungen hatten die Brüder bislang keine Berührung, wissentlich jedenfalls nicht.
Jetzt das erste Mal in der Hand gehabt, sonst noch nie.
Ja, ich hatte auch das erste Mal Falschgeld in der Hand. Also ich habe nie richtig drauf geachtet, aber mal geguckt, ob da halt so ein Streifen war. Mir eigentlich auch nicht.
Doch die wenigsten Blüten sind heute schnell zu enttarnen. Die Fälscher geben sich Mühe, ihr einträgliches Geschäft zu sichern. Und nur Geübte erkennen schon an mangelnder Materialqualität den Unterschied zur griffig festen Baumwolle, aus der echte Scheine gemacht sind. Die Bundesbank ist den Fälschern immer eine Nase lang voraus, arbeitet in jede neue Serie neue Sicherheitsmerkmale ein. Neben dem Fühlen und Kippen der Scheine, um das Material zu ertasten und den Glanzbalken wandern zu sehen, sollte man Scheine auch ins Gegenlicht halten. Genau dazu ermuntert Elke Düing ein Besucherpaar. Dem hat die Leiterin der Bundesbankfiliale Koblenz zuvor je 5,20er und 5,50er in die Hand gedrückt. Die 50er sind die häufigsten Scheine und die häufigsten Falsifikate. Welche der Banknoten echt, welche gefälscht sind, das sollen Doris und Ralf identifizieren. Doris, die wie ihr Mann den Nachnamen für sich behält, runzelt die Stirn.
Man hat all diese Dinge, glaube ich, schon mal gelesen, worauf man achten könnte.
Manche Scheine zeigen im Gegenlicht kein Wasserzeichen. Die sortiert das Paar als falsch aus. Zutreffend. Die mit Wasserzeichen auf jeden Fall echt. Doris bleibt skeptisch.
Bloß ob das die richtigen Wasserzeichen sind. Es ist eins da.
Elke Düing von der Bundesbank-Filiale Koblenz gibt Hilfestellung, deutet im Gegenlicht auf die Gestalt der griechischen Mythologie.
Also ich verrate mal so viel, das Wasserzeichen zeigt die Europa mit ihrer Perlenkette.
Banknoten ab 20 Euro haben ein winziges sogenanntes Durchsichtfenster. Darin lässt sich dieses Detail im Gegenlicht erkennen.
Und das eigentlich gestochen scharf, wenn der Schein echt ist.
Elke Düing gratuliert Doris.
Ihnen gebe ich die Hand, Sie haben es richtig gemacht.
Ich habe einen Fehler gemacht.
Ihnen gebe ich die Hand, Sie dürfen noch lernen.
Danke, das ist nett von Ihnen. Nein, es ist wirklich nicht leicht dazu, auf was man alles achten muss.
Er prüfe die 50er nicht, die er aus dem Bankomaten ziehe. Im Gegensatz zum Wechselgeld an der Supermarktkasse müsse man die Scheine aus dem Bankomaten auch nicht prüfen, erwidert Elke Düing von der Bundesbank. Denn
die Banken dürfen nur bestimmte Bankautomaten verwenden, die halt von der Bundesbank mal geprüft worden sind. Es wird nicht jeder Automat geprüft, aber die Serie wird geprüft. Und der Hersteller verpflichtet sich dann ja, alle nach diesem einen Muster herzustellen. Und die Bundesbank geht dann tatsächlich im Rahmen des Monitorings hin, hat Falschgeld, hat präparierte Banknoten mit bestimmten eingebauten Fehlern. Und dann muss der Geldautomat die Scheine aussortieren. Und wenn er das nicht macht, kriegt er das Prüfsiegel nicht. Ja, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Automat einen falschen Schein ausspuckt, bei null.
Okay. Jetzt habt ihr auf alle Fälle wieder ein ganzes Stück dazugelernt heute.
Auf alle Fälle.
Das sieht auch Lucia aus St. Gallen so.
Ja, dass man auf die Feinheiten schauen muss. Auf jedes Zeichen und auf jedes Detail.
Falschgeld erkennen im Schnellkurs, Anke Petermann berichtete. Und am Schluss der Sendung schauen wir noch einmal auf die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse.
Die Stuttgarter Zeitung blickt auf den heute beginnenden Digitalgipfel. Das Entwicklungsdefizit im Digitalen werde zum Standort Nachteil. Dafür gibt es strukturelle und bürokratische Gründe. Das föderale System, in dem jedes Bundesland und manchmal auch einzelne Kommunen eigene Regeln und Abläufe kultivieren, erweist sich hier als Fortschrittshemmnis. Aber auch der deutsche Perfektionismus bei der Komplexität einzelner Verwaltungsakte und besonders ehrgeiziger Datenschutzauflagen erleichtern die Transformation nicht gerade. So kann sich eine Wirtschaftsnation auch selbst ins Museum befördern. Die Neue Osnabrücker Zeitung kommentiert Prognosen zu einem Wahlsieg von Kamala Harris in den USA und den Folgen für die deutsche Wirtschaft. Die anvisierten 0,14 Prozentpunkte Wachstum, die einen Harris-Sieg womöglich bedeuten, stehen auf äußerst wackeligem Boden. Zum einen ist fraglich, ob Harris die Beziehungen zu Deutschland so wichtig sind wie Biden. Zum anderen sind Prognosen keine Garantien. Selbst Konjunkturexperten geben offen zu, dass ihre Berechnungen eigentlich immer daneben liegen. Ein paar Zehntel Abweichung also üblich sein. Der Wunsch nach positiven Effekten könnte an der Realität scheitern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit dem bevorstehenden BRICS-Gipfel. Still und leise ist mit den Schwellenländern der BRICS ein politischer Machtfaktor herangewachsen. In diesen Tagen halten sie im russischen Kasan ihr Jahrestreffen ab. Der Westen muss keine Angst vor den BRICS haben, aber er sollte die augenscheinliche Attraktivität des anti-westlichen Clubs nicht so einfach auf sich beruhen lassen. Er könnte für eine bessere Einbeziehung des globalen Südens in internationale Wirtschaftsorganisationen sorgen. Nicht zuletzt die EU muss eine Antwort im Umgang mit Staaten Asiens, Afrikas und Südamerikas finden, die am Handel mit innovativen und zahlungskräftigen westlichen Ökonomien interessiert sind, es aber leid sind, bevormundet zu werden. Und zum Ende noch ein Kommentar des Handelsblatts zur wahrscheinlich geplatzten Staatsbürgschaft für den Flugtaxi-Entwickler Lilium. Was wir erlebt haben, ist ein würdeloses Theater, in dem sich alle Seiten nicht mit Ruhm bekleckert haben. Die Politik hat das Thema in koalitionsinternen Stellungskämpfen kaputt geredet. Lilium wiederum hat kommunikativ so schwere Geschütze aufgefahren, dass man die Politik am Ende eher verschreckt, als für sich gewonnen hat. Wer Deutschlands Hochtechnologien nach vorn bringen will, muss auch bereit sein, im Zweifel eine Bürgschaft abschreiben zu müssen. Ordnungspolitik wirtschaftspolitisch nach dem Lehrbuch zu verfahren, wird nicht funktionieren.
Das war Wirtschaft am Mittag für heute. Hier geht es gleich weiter mit unserem Ländermagazin Deutschland heute.